Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und in dieser Folge von Rückblock, die unsere Folge 150 zusammenfasst, gehen wir der Frage nach, ob Bitcoin Schutz vor Inflation bieten kann. Dafür müssen wir zunächst natürlich die Frage klären, was eigentlich mit Inflation gemeint ist. Also, was bedeutet Inflation? Und wenn wir hier einmal auf der Homepage der EZB vorbeischauen, stellen wir eben fest, dass nach Aussagen der EZB Inflation immer dann vorliegt, wenn das allgemeine Preisniveau ansteigt. Es geht also nicht darum, dass einzelne Güter teurer werden, sondern ein allgemeines Preisniveau, heißt ein Querschnitt verschiedenster Güter, muss im Preis ansteigen. Die Bundeszentrale für politische Bildung konkretisiert noch etwas und ergänzt dahingehend, dass einmalige Ereignisse, wie beispielsweise Missernten, die sich eben auf die Angebotsseite auswirken können oder auswirken, nicht als Inflation zu verstehen sind. Nach anderer Auffassung ist es so, dass Inflation letztlich auf das lateinische Wort inflatio, aufblähen, zurückzuführen ist und damit einhergehend eben eine Ausweitung der Geldmenge gemeint ist. Die Teuerung, die danach einsetzt, ist dann Ausfluss dieser Ausweitung der Geldmenge. Jedenfalls, und ich denke, das reicht für diese Folge, werden die Güter immer teurer oder das Geld verliert seinen Wert. Wenn wir die Frage beantworten wollen, ob Bitcoin ein Inflationsschutz sein kann, müssen wir zunächst natürlich die Frage beantworten, ob es einen Inflationsschutz überhaupt geben kann. Ein Inflationsschutz, also ein idealer, perfekter Inflationsschutz, würde ja so funktionieren, dass die Inflationsrate steigt und meine Versicherung, mein Inflationsschutz eben im gleichen Maße ansteigt. Das heißt, die Inflationsrate würde von beispielsweise 1 auf 2 auf 3% steigen und mein Inflationsschutz würde praktisch live 1 zu 1 diesen Anstieg abbilden und so eine Rendite von nicht 1, sondern dann 2 bzw. 3% abbilden. Unserer Auffassung nach ist das schwer bis unmöglich, weil ich müsste ja immer eine Prognose für die Zukunft treffen. Und wenn wir uns die Prognosen der EZB anschauen, sehen wir eben, wie häufig die EZB daneben liegt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bewusstes Instrument. Die EZB hat ja verschiedenste Instrumente, beispielsweise Forward Guidance. Es würde den Rahmen dieser Folge sprengen, aber es ist doch auffällig, wie häufig die EZB eben mit ihren Prognosen daneben liegt. Wenn man einen Inflationsschutz haben möchte, muss man sich von dem Gedanken lösen, dass es eine Form von 1 zu 1 bzw. Live-Schutz geben kann. Das heißt, man benötigt letztlich ein Gut, dessen Rendite höher ist als die Inflationsrate des jeweiligen Währungssystems. Dann schauen wir uns doch einmal an, wie hoch die Inflationsrate beispielsweise in Deutschland ist. Das Inflationsziel der EZB liegt mittelfristig bei 2%. Das heißt, es gibt Phasen, in denen die Inflation unter diesen 2% ist, es gibt Phasen, in denen die Inflationsrate oberhalb dieser 2% ist und das Inflationsziel der EZB ist eben erreicht, wenn es mittelfristig diese genannten 2% ausweist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Ganze berechnet? Und hier wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt wird ein fiktiver Warenkorb zusammengestellt mit verschiedensten Gütern und diese Güter werden dann letztlich mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Unterschiedliche Güter fallen hier aber unterschiedlich ins Gewicht. So werden beispielsweise Güter, für die man mehr Geld ausgibt, wie beispielsweise Benzin, stärker gewichtet als Güter, für die man weniger Geld ausgibt, wie beispielsweise Kaffee. Deshalb hat auch die persönliche oder individuelle Inflationsrate teilweise wirklich absolut gar nichts mit der offiziellen Inflationsrate zu tun. Wenn ich beispielsweise kein Auto fahre, aber dafür ein Koffein-Junkie bin, kann meine persönliche Inflationsrate deutlich niedriger sein als die offiziell ausgewiesene Inflationsrate oder eben umgekehrt. Dann schauen wir uns doch einmal an, wie hoch aktuell die Inflationsrate ist. Für Deutschland wird diese laut Statista aktuell mit 3,2% ausgewiesen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, 2%, 3,2%, es ist ja so oder so ein relativ niedriger Wert. Aber nur um zu verdeutlichen, was diese 2% eigentlich zur Konsequenz haben, einmal zwei Zahlen. 2% Inflation über 35 Jahre bedeutet einen Kaufkraftverlust von 50%. Das heißt, Güter, die ich heute mit 1.000 Euro kaufen kann, kann ich in Zukunft nur noch mit 2.000 Euro kaufen. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich heute 1.000 Euro habe und diese 1.000 Euro einfriere, kriege ich mit diesen 1.000 Euro in Zukunft nur noch Güter im Gegenwert von heute 500 Euro. Wenn wir diese 3,2%, die wir aktuell haben, für die Zukunft prognostizieren, wir wollen es nicht hoffen, aber bei einer Inflationsrate von 3,2% über 35 Jahre würde ich mit meinen 1000 Euro nur noch Güter kaufen können, die ich heute für 332 Euro bekommen würde. Wichtig an der Stelle, und das sage ich nur, weil es scheinbar manchen Leuten unklar ist, wenn die Inflationsrate sinkt, heißt es nicht, dass die Preise sinken. Es heißt nur, dass die Preise weniger stark ansteigen. Gut, dann schauen wir uns einmal verschiedene Güter- bzw. Assetklassen an. Ganz vorne mit dabei sind selbstverständlich Aktien. Aktien haben eine durchschnittliche Jahresrendite von 5-7% und gemessen an der Anforderung Inflationsschutz gleich höhere Rendite als Inflation, wären Aktien auf lange Sicht so gesehen ein Inflationsschutz. Bei Immobilien haben wir schon einmal im Detail in unserer zweiten Rückblockfolge darüber gesprochen, dass Immobilien auch vor Inflation schützen, aber eben nicht so sehr, wie man vermutlich annehmen würde. Als dritte Alternative kommt natürlich noch Gold in den Sinn, wenn man an Inflationsschutz denkt. Auch hier laut Statista die durchschnittliche nominale Jahresrendite von Gold über die Jahre 1970 bis 2020 lag bei 6,45%. Das heißt, auch hier wäre ein Inflationsschutz gegeben. Und bei Bitcoin, wir haben es in letzter Zeit ja schon verhältnismäßig häufig angesprochen, müssen wir nicht lange darüber reden, bei einer durchschnittlichen Jahresrendite von 150% wird die Inflationsrate selbstverständlich deutlich geschlagen. Um fair zu bleiben, diese Inflationsraten werden immer mit dem Vorjahresmonat verglichen. Das heißt, man vergleicht den Monat April mit dem Monat April des Vorjahres. Und bei Bitcoin ist es eben so, das wisst ihr, Bitcoin schwankt sehr stark im Preis, die Volatilität ist extrem, sodass es selbstverständlich Phasen geben kann, und das wird häufig von Kritikern herangezogen, in denen Bitcoin eben stark im Wert fällt. Das sind dann häufig Phasen, in denen man wieder verstärkt lesen muss, dass Bitcoin nun aber endgültig gescheitert ist. Und Überraschung, Bitcoin ist immer noch da. Mit Abstrichen gilt das natürlich auch für den Aktien- und Immobilienmarkt, aber bei Bitcoin ist es eben so, dass die Schwankungen extrem sind. Und hier gilt letztlich die Aufforderung, die ihr sicherlich schon häufig gelesen habt, zoom out, also zoomt aus, schaut Bitcoin auf einem längeren zeitlichen Rahmen an. Nicht nur auf Monatssicht, nicht nur auf Jahressicht möglicherweise, sondern wirklich einmal über 3, 4 oder 5 Jahre. Daraus ergibt sich dann, dass Bitcoin je nach Betrachtungszeitraum entweder ein hervorragender Inflationsschutz ist oder wenn ihr eben euch einen Betrachtungszeitraum anschaut, in dem Bitcoin gefallen ist und es gehört eben dazu, ist Bitcoin kein guter Inflationsschutz. Aber an all diejenigen, die bitte, die sich immer auf diese kurzen Betrachtungszeiträume versteifen, riskiert einmal einen Blick auf eben diesen längeren zeitlichen Horizont. Und wenn wir die Performance Bitcoins von Anbeginn seiner Zeit bis zum heutigen Tage vergleichen, haben wir eben eine Rendite von insgesamt 380.000%. So gesehen ist die Bezeichnung Bitcoin als Inflationsschutz die Untertreibung des Jahrhunderts. Die Gedanken der letzten 3-4 Minuten zielen ja letztlich darauf, dass es bei Inflationsschutz nur darum geht, eine Überperformance zu erzielen. Und diese Idee, diese Gedanken werden Bitcoin meiner Auffassung nach nicht vollumfänglich gerecht, weil man könnte natürlich Inflationsschutz auch so definieren, dass man sich ein Gut, ein Produkt sucht, dessen Inflationsrate niedriger ist als die des Euro- bzw. Dollarsystems. Bei Bitcoin ist es so, und der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer wird es wissen, wir haben maximal 21 Millionen Bitcoin in Umlauf. Aktuell sind 19,5 dieser 21 Millionen schon gemeint worden und wir haben einen festen Ausgabeplan, der zur Konsequenz hat, dass wir uns diesen 21 Millionen bis ungefähr zum Jahr 2140 annähern. Die Inflationsrate Bitcoins ist aktuell bei in etwa 1,74% und nach dem nächsten Halving, das bereits im April 2024 ansteht, voraussichtlich im April 2024 ansteht, muss ich besser sagen, wird die Inflationsrate auf unter 1% fallen. Das heißt, wenn man die Frage, ob Bitcoin ein Inflationsschutz ist, aus dieser Perspektive betrachtet und nur die Zielwerte, was die Inflationsrate angeht, miteinander vergleicht, stellen wir eben fest, dass wir im Eurosystem eine mittelfristige Inflation von 2% haben. Und nochmal, diese 2% haben wir, wenn alles nach Plan verläuft. Wenn alles richtig verläuft, dann haben wir eine Inflationsrate von mittelfristig 2%. Auf der anderen Seite haben wir Bitcoin mit einer aktuellen Inflationsrate von unter 1,8% und einer perspektivischen Inflationsrate von unter 1%. Und daran sieht man eben sehr schön den deflationären Charakter Bitcoins. Gut, und was heißt das Ganze jetzt? Ist Bitcoin ein Inflationsschutz? Ja oder nein? Wenn wir Inflationsschutz so definieren, dass ein Inflationsschutz immer dann gegeben ist, wenn eine Rendite vorhanden ist, die die Inflationsrate schlägt, muss man relativ klar zu dem Ergebnis kommen, ja. Bitcoin ist ein hervorragender Inflationsschutz bei einer durchschnittlichen Jahresrendite von 150%. Ist schwer nachvollziehbar, dass es hier überhaupt zwei Meinungen geben kann. Doch auch wenn wir das Vorhandensein eines Inflationsschutzes nur dann bejahen würden, wenn die Inflationsrate des ausgewählten Gutes niedriger ist als die mittelfristig angepeilten 2% des Eurosystems, kommen wir bezüglich Bitcoin zu dem Ergebnis, ja, Bitcoin ist ein Inflationsschutz. Bitcoin ist aber unserer Meinung nach nicht bloß ein Schutz vor Inflation, sondern die Lösung für Inflation. Zu jedem Zeitpunkt ist einfach klar, wie viel Bitcoin gemeint wurden und wie viel Bitcoin auch in Zukunft noch gemeint werden. Man weiß also immer, wie viel Bitcoin zum einen im Umlauf sind und auch wie viel Bitcoin neu dazukommen werden. Kleiner Funfact zum Abschluss, das scheinen mittlerweile auch Teile der EZB zu erkennen. In einem aktuellen Arbeitspapier heißt es nämlich sinngemäß, dass Bitcoin trotz seiner starken Preisschwankungen auch als Wertaufbewahrungsmittel oder Tauschmittel in Ländern geschätzt worden ist, die einen Kaufkraftverlust ihrer heimischen Landeswährung erleiden. Das Ganze darf man aber nicht überbewerten. Bereits auf Seite 1 des Arbeitspapiers findet sich der Disclaimer, dass diese Einschätzung eben nicht die Meinung bzw. den Standpunkt der EZB widerspiegelt. Gut, das soll es gewesen sein mit der 5. Folge von Rückblock. Wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unserem Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Und solltet ihr unseren Podcast im Videoformat auf YouTube schauen, unseren Kanal abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gebt und einen Kommentar hinterlasst. Sehr schön, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao!